Nehemia 2, Verse 1 bis 10 und ihr könnt auch mitlesen auf Seite 5 in euren Programmheften, wenn ihr mögt. Im Monat Nisan, im 20. Jahr der Regierung von König Artasasta, feierte der König ein Fest und ich servierte ihm den Wein. Bis dahin hatte ich in seiner Gegenwart noch nie Trauer gezeigt. Da sprach der König zu mir: Warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Dann kann dies nur bedeuten, dass du Kummer in deinem Herzen hast. Ich erschrak zutiefst und erwiderte dem König: Lang lebe der König. Aber warum sollte ich nicht traurig sein? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, liegt in Trümmern und ihre Tore wurden verbrannt. Da fragte mich der König: Was erbittest du von mir? Ich flehte zu dem Gott des Himmels und antwortete: Wenn es ihrer Majestät gefällt und wenn sie an mir, ihrem Diener, Gefallen gefunden haben, dann bitte ich sie, mich nach Juda zu schicken, um die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, wieder aufzubauen. Der König, die Königin saß neben ihm, fragte: Wie lange wird deine Reise dauern? Wann wirst du zurückkommen? Der Gedanke, mich zu senden, gefiel dem König. Ich nannte ihm also eine bestimmte Zeit und sagte zu ihm: Wenn es ihrer Majestät recht ist, dann gebe man mir Briefe an die Statthalter westlich des Euphrat mit, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Außerdem einen Brief an Asaf, den Verwalter der königlichen Wälder, damit er mir Holz gibt für die Balken an den Toren der Burg, die zum Tempel gehören, für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehe. Und weil die gütige Hand meines Gottes über mir war, gewährte mir der König meine Bitte. Als ich zu den Statthaltern westlich des Euphrat kam, übergab ich ihnen die Briefe des Königs. Der König hatte Offiziere und Reiter mit mir geschickt. Als der Horoniter Sanballat und der Ammoniter Tobia das hörten, missfiel es ihnen sehr, dass jemand gekommen war, der sich um das Wohl der Israeliten sorgte.
Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich bete noch kurz vor der Predigt. Vater im Himmel, danke für diesen Text und dass wir uns jetzt damit beschäftigen können. Bitte erfrische du uns damit und überrasche uns auch und zeig du uns, wie wir diesen Text für uns verstehen können. Amen. Ja, wir befinden uns mitten in unserer neuen Predigtserie, diesmal über das Buch Nehemia. Und wie der Name schon sagt, handelt es sich also um einen Mann namens Nehemia. Und wenn man sich ausführlicher mit diesem Buch beschäftigt, dann scheint es erstmal irgendwie gar nicht so spektakulär oder außergewöhnlich zu sein. Da geht es einfach um einen Mann, der hat viele Jahre in seinem Beruf gearbeitet, der wirkt sehr bodenständig. Das war so einer von uns, könnte man sagen. Aber wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben wir unsere Predigtserie ja nicht ohne Grund von einem, der auszog, die Welt zu verändern, genannt. Es geht also scheinbar um jemanden, der etwas getan hat, was irgendwie einen Unterschied gemacht hat. Nehemia war ein Mann, der ein bestimmtes Ziel vor Augen hatte, das er verfolgte und unbedingt erreichen wollte. Und wie wir vielleicht wissen, lebte er ja im Exil in Persien und sein Wunsch war es, zurückzukehren nach Jerusalem, um dort die Stadt oder genauer gesagt die Stadtmauer wieder aufzubauen, die über 100 Jahre lang zerstört einfach da lag und dahin vegetierte. Und wir erfahren im Kapitel zuvor auch, dass er genau weiß, dass Gott sein Volk auch in Zeiten des Exils nicht verlassen wird. Ganz im Gegenteil. Sein Plan ist es, es wieder zusammenzuführen und zusammenzubringen. Und das weiß der Nehemia und er möchte zu diesem Plan beitragen. Er will diesen Plan miterfüllen. Das ist ihm wichtiger als alles andere in seinem Leben. Wir haben es hier also mit jemandem zu tun, dem es nicht um seine, sondern um Gottes Vision im Leben geht. Und jetzt haben wir gerade das zweite Kapitel angelesen und die Geschichte geht hier weiter. Und da sind mir bei der Vorbereitung drei Punkte, wie soll es anders sein, aufgefallen, die ich gemeinsam mal mit euch durchdenken möchte. Und im ersten Punkt geht es darum, den eigenen Auftrag im Leben zu finden und ihm zu folgen. Also Nehemia hat ja auch sowas wie einen Auftrag für sich gefunden. Und wenn wir diese Geschichte lesen, dann fragen wir uns vielleicht, ja, was hat das mit mir heute zu tun? Welchen aktuellen Bezüge kann ich daraus ziehen? Das führt mich aber unweigerlicher zu der nächsten Frage. Das ist mein zweiter Punkt. Warum sollen wir das Ganze machen? Warum kann uns Gott überhaupt gebrauchen? Und das führt uns zum schließlich letzten Punkt. was ist der Ertrag oder was ist der Gewinn dabei? Also erstens den eigenen Auftrag im Leben finden und ihm folgen. Zweitens, warum kann uns Gott gebrauchen? Und drittens, Leben mit Risiko, was ist der Gewinn? Zum ersten Punkt, den eigenen Auftrag im Leben finden und ihm folgen. Ich würde behaupten, wenn man so auf Nehemias Leben schaut, dann fällt uns da erstmal nichts so Besonderes auf. Er war einfach dieser Mundschenk, also einer, der Speisen und Getränke vorgekostet hat und geguckt hat, dass sie nicht vergiftet waren, bevor der König sie selber zu sich genommen hat. Und das scheint jetzt erstmal nicht so spektakulär zu sein. Also der war weder Geistlicher noch König noch irgendein ranghoher Offizier, sondern er wirkte auf uns eigentlich einer, wie einer, der jemanden was serviert, wie ein Kellner vielleicht. Und das geht uns vielleicht ähnlich mit unserem Beruf. Wenn ich gefragt hätte, was mache ich so, dann gebe ich oft zur Antwort, naja, ich arbeite im Büro. Oder da gibt es Krankenschwestern unter uns oder Lehrer. Und das scheint jetzt erstmal nicht so außergewöhnlich oder spektakulär zu sein, unsere Berufe. Aber wenn wir genau hinsehen, dann liegt genau in diesem Beruf von Nehemia das Geheimnis. Da liegt genau darin eigentlich das Außergewöhnliche. Denn gerade durch diese Stellung als Mundschenk konnte sich ein starkes Vertrauensverhältnis zwischen Nehemia und dem König aufbauen. Vielleicht zählte er sogar zu einer seiner Berater. Das war zu der damaligen Zeit kein unübliches Phänomen, einfach weil sich das durch das gegebene Verhältnis so entwickeln und aufbauen konnte. Und dieses Vertrauensverhältnis ermöglicht ihm nun, wie wir im Text gelesen haben, offen seine Gefühle zu zeigen. Es stand ja da, dass er traurig aussah und dass der König das auch gesehen hat. Und offen seine Gefühle zu zeigen, das war mit einem Risiko verbunden. Denn in der Nähe des Königs sollte man möglichst Zufriedenheit ausstrahlen. Das ist ja ganz klar. Man wollte mit seinem Verhalten seine guten Regierungsgeschäfte auch widerspiegeln. Das hätte also im schlimmsten Fall auch schiefgehen können, dass Nehemia seine Gefühle so offen zeigt. Er hätte als undankbar eingestuft werden können und das hätte ihn vielleicht auch zum Tode führen können. Aber der König, der spürt irgendwie dem Nehemia, dem bewegt etwas. Und er deutet seinen Gesichtsausdruck, er kann es lesen. Das heißt, er muss ihn irgendwie auch gut gekannt haben und er fragt sofort, was erbittest du denn? Was möchtest du? Und Nehemia kann sofort antworten, weil er den Plan Gottes kennt. Nehemia möchte selbst dazu beitragen. Er möchte die Mauer wieder aufbauen, damit Jerusalem sozusagen wieder Beständigkeit hat. Er will dazu beitragen, dass sein Volk wieder einen Mittelpunkt hat, ein Zentrum besitzt. Und das Interessante ist doch jetzt eigentlich, dass es gar nicht so sehr die Position nur ist, die so außergewöhnlich ist, sondern das Interessante ist das, was daraus entstanden ist. Vertrauen hat sich entwickelt. Und das macht das Ganze spannend und besonders, denn Nehemia hatte damit Einfluss auf den König. Gerade dadurch bietet sich ihm die Gelegenheit, die Aufmerksamkeit des Königs zu bekommen und auch die Zustimmung zu seiner Bitte. Denn der König lässt ihn ja ziehen. Und der König lässt ihn nicht einfach nur ziehen, sondern es wird deutlich im Text, dass dem König etwas an Nehemia liegt. Er sorgt sich um ihn, er möchte nicht, dass ihm etwas zustößt. Und das möchte man eigentlich nur oder vor allem bei Personen, die einem nah und wichtig sind. Und ich weiß nicht, ob euch das beim Lesen aufgefallen ist, aber das Vertrauensverhältnis wird noch dadurch markiert, dass Nehemia zwei wichtige Dinge mit auf den Weg bekommt. Da heißt es erstens, Offiziere und Ritter, die Nehemia begleiten und beschützen sollen, denn er musste ja durch feindliches Gebiet reisen und hätte angegriffen und von seinem Plan abgehalten werden können. Und so eine Reise von Persien nach Jerusalem hat damals so 3 bis 4 Monate gedauert. Und es ist zweitens von offiziellen Briefen die Rede. Nehemia handelt also im Auftrag der königlichen Autorität. Diese Briefe geben ihm Schutz, aber auch königliche Befugnis, das auszuführen, was er ausführen will. Und ich will euch an dieser Stelle nochmal diesen Hintergrund aufmachen, warum die Bitte Nehemias an den König so bedeutsam war. Weil der Wiederaufbau von eroberten Städten einfach als Bedrohung für die ansässige Regierung galt. Wir wissen alle, dass eine Stadtmauer einer Stadt Schutz gibt. Dahinter kann sich sozusagen die Stadt wieder neu entwickeln, neu entfalten, sie kann wieder stark werden. Man kann auch nicht so gut in das Stadtinnere schauen. Die Mauer beschützt es sehr. Und um das zu vermeiden, dass eine Stadt sich neu sozusagen entwickelt, galt es, den verletzlichsten Teil zu treffen, nämlich die Stadtmauer zu zerstören und zerstört daliegen zu lassen. Und genau das war der Fall auch in Jerusalem. Die Mauer nun wieder zu errichten, konnte eigentlich nur jemand tun, der mit dem König eng verbunden war und der auch dessen Befehl dazu hatte. Und trotzdem war das ganze Unterfangen natürlich nicht ganz ohne Spannung. Hätten sich die Beamten in Jerusalem gegen den Auftrag Nehemias gewehrt und die Juden offiziell angegriffen, hätten sie damit dem persischen König widersprochen. Hätte Nehemia sich aber falsch verhalten, hätte er damit das Leben der Juden in Jerusalem und vielleicht sein eigenes in Gefahr gebracht. Aber nun scheint es irgendwie, dass Nehemia eben der Einzige ist, der dieses Unterfangen jetzt doch erreichen und erfüllen kann. Er kann es irgendwie auflösen, denn er hat einerseits das Vertrauen vor Ort und andererseits die Befugnis des Königs. Das heißt, er steht eigentlich in einer ganz optimalen Situation. Und das ist ihm bewusst. Es scheint, dass Gott in Nehemia an einen Platz gestellt hat, den nur er erfüllen kann. Gott will mit Nehemia etwas tun, was er nur durch ihn sozusagen erreichen kann, was er nur durch ihn erfüllen kann. Und das realisiert der Nehemia, das ist ihm bewusst und er geht aufs Ganze. Und hier beginnt das eigentlich Spannende. Denn es sieht nach einem gewöhnlichen Leben aus und doch hat Gott genau in dieser Gewöhnlichkeit etwas Besonderes mit ihm vor. Mit einmal wird diese Gewöhnlichkeit außergewöhnlich. Gott bereitet etwas vor, bis zu diesem Moment, bis Nehemia vor dem König steht. Das ganze Leben von Nehemia scheint sogar auf diesen Moment ausgerichtet zu sein, wie so ein Spannungsbogen, der dann abfällt. Jetzt können wir sagen, naja gut, das ist vielleicht so ein Umstand von guten Dingen, die haben einfach gut zusammengepasst, das war eine optimale Situation, aber das trifft auf mich eh nicht zu. Aber wenn ich sozusagen das Gesamtbild sehe und ein Stück weiter auch in der Bibel nachlese, weiter nachforsche, dann stoße ich auf Stellen wie den Epheserbrief und da heißt es im Kapitel 2, Vers 10, wir sind geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wir sind geschaffen zu guten Werken, dass wir darin wandeln sollen. Das heißt, diese Aussage gilt doch dann für uns alle. Wir sind alle damit angesprochen. Es wird auf uns alle übertragen. Gott hat mit jedem von uns gute Werke anscheinend vor. Und das ist auch das Tolle an der Geschichte, weil sie ganz nah an uns dran ist. Sie zeigt, dass Gott auch in außergewöhnlichen Situationen, dass Gott uns in gewöhnlichen Situationen auch zu außergewöhnlichen Momenten gebrauchen kann. Und wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir doch mal in uns gehen und mal schauen, was wir da so finden. Seien wir doch mal ehrlich, in welcher Position stehen wir, wo wir Vertrauen genießen oder wo sich noch Vertrauen entwickeln kann oder wo wir vielleicht auch dazu beitragen können, dass sich Vertrauen entwickelt. Was können nur wir ausführen, niemand sonst? Eben weil wir vielleicht in dieser optimalen Situation stehen. Oder was würden wir vielleicht auch mal unseren Vorgesetzten gerne fragen, was sich sonst niemand traut zu fragen, ähnlich wie Nehemia den König? Und ich bin der Meinung, dass das gar nicht immer so mit unserem Beruf zu tun hat. Schließlich war Nehemia weder Architekt noch Ingenieur, sondern er kannte sich mit Speisen und mit Getränken aus. Und gerade vielleicht deshalb oder dadurch gebraucht ihn Gott zu ganz anderen und größeren Aufgaben, die eigentlich gar nichts mehr mit seinem eigentlichen Aufgabenfeld zu tun haben. Es fällt uns vielleicht schwer zu glauben, einer Gesellschaft, die sich oft über Leistung und Arbeit definiert. Aber genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Es sind vielleicht gar nicht so sehr die Erfolge, die ich durch meine Arbeit verbuchen kann. Es stecken vielleicht noch ganz andere Fähigkeiten in mir, die hilfreich sind für andere. Mein Zuhören, mein Nachfragen oder mein Dranbleiben an Menschen. Vielleicht hast genau du Zugang zu jemand, dem es schlecht geht, der in einer bestimmten Situation nicht mehr weiterkommt und du kommst und versuchst den Menschen mit ein paar guten und klaren Gedanken wieder in die Richtung zu geben. Vielleicht kannst du auch mit deinem Gehalt jemanden finanziell mittragen oder unterstützen oder Starthilfe geben. Vielleicht bist du auch einfach jemand, der ein großes Netzwerk hat. Und du siehst jemanden, der halt nicht so ein großes Netzwerk hat und kannst die Netzwerke zusammenbringen oder die Leute miteinander in Verbindung bringen. Wäre es nicht aufregend, eigentlich unser Leben aus dieser Perspektive zu betrachten? Mich ermutigt das und es bringt mir Spaß zu überlegen, okay, cool, wem begegne ich vielleicht heute? Was will Gott heute durch mich tun oder erreichen? In welchen guten Werken sollen wir wandeln, von dem der Epheserbrief spricht? Ich bin der Meinung, Nehemia hat genau in dieser Perspektive sein Leben gesehen. Er hat eben nach Gottes Willen gefragt. Und Nehemia findet seinen Auftrag im Leben dadurch, indem er auf Gottes Vision schaut und sich fragt, okay, was will Gott tun? Aha, er will sein Volk wieder sammeln. Gut, dann will ich dazu beitragen. Das ist ihm wichtig. Das führt uns aber unweigerlich zur nächsten Frage. Warum das Ganze gut ist? Warum klappt das so bei Nehemia? Warum kann Gott ihn gebrauchen? Warum will Gott uns gebrauchen? Nehemia hat ja erstmal nichts weiter getan, als seinen Beruf auszuüben und zu beten. Und was dann dabei aber mit der Zeit vielleicht entstanden ist, ist ein Gespür, dass er am richtigen Platz steht. Und dass er am richtigen Platz steht, das weiß er schon ab dem Zeitpunkt, als er beginnt, Gott darum zu bitten, dass der König seiner Reise zustimmt. Das heißt, Nehemia erkannte bereits vorher, dass er in einer optimalen Situation ist. Er ahnt, dass dieser Moment, irgendwann vor dem König zu stehen, kommen wird. Das heißt sozusagen, ab dem Moment, in dem mir bewusst wird, hier kann ich etwas tun, ab da wird das Leben doch irgendwie besonders und spannend. Und deshalb kann Nehemia auch seinen momentanen Platz als seinen richtigen Platz annehmen. Er glaubt, dass er dort was tun und was verändern kann. Und ich denke, wir können das nicht immer so annehmen. Wir wollen doch irgendwie immer mehr, immer weiter. Wir geben uns selten zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Es muss dann eben doch das höhere Gehalt sein. Oder es muss dann eben doch das schnellere Handy sein. Oder dieser Auftrag ist eben doch noch nicht so genau das, was ich mir vorgestellt habe. Und mit diesem, naja, es ist noch nicht ganz genau das, verpassen wir vielleicht genau die Möglichkeiten, der aktuelle Ort zu bieten hat. Und ich will noch eins draufsetzen, ich würde einfach denken, dass wir uns viel zu sehr damit beschäftigen, mit dem, was wir noch nicht haben, anstatt auf das zu sehen, was wir bereits haben. Und wäre es nicht spannend, mit dieser Perspektive mal unser Leben zu sehen oder so durch unseren Alltag zu gehen? Einfach mal stehen zu bleiben und zu spüren, dass wir richtig sind. Dass unsere Arbeit tatsächlich Früchte trägt. Dass mein Zuhören für den anderen wirklich was bringt. Oder ich mit meinem finanziellen Beitrag einen kleinen Unterschied setzen kann. Einfach die Situation anzunehmen und zu sagen, ich bin okay damit. Sehen wir tatsächlich unsere Chancen? Haben wir wirklich das Gefühl, am richtigen Platz zu sein? Und wenn nicht, warum denn nicht? Warum unterschätzen wir unsere momentane Situation? Auf was warten wir? Vielleicht hat Gott eben genau hier was mit uns vor. Nehemia ist sich ziemlich sicher, dass er genau da ist, wo er sein soll, und setzt dann alles auf eine Karte und bringt die Bitte vor den König. Und die Frage ist doch, wann ist dir das letzte Mal bewusst geworden, dass du etwas tun kannst? Wann hat deine Geschichte mit Gott begonnen? Das war sozusagen der erste Aspekt, warum das bei Nehemia klappt, weil er einfach seine momentane Situation annehmen kann. Er ist okay damit, wo er steht. Und ein zweiter wichtiger Aspekt, warum das bei Nehemia geklappt hat, ist, er bleibt abhängig von Gott. Er hat sozusagen ständige Funkverbindung mit ihm. Er hält die Augen offen für Gottes Handeln. Er richtet sich danach aus. Nehemia handelt ja sehr gewagt. Aber er schiebt dieses Wagnis eben nicht auf seinen Heldenmut, sondern er erkennt seine Abhängigkeit von Gott. Und er spricht selbst im Moment der großen Chance, bevor er auf die Frage des Königs eingeht, noch ein Stoßgebet. Und dann schlussfolgert er, dass der König ihm die Erlaubnis nicht gegeben hat, weil er so mutig war, sondern weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Und die gute Hand meines Gottes über mir, das ist so ein Ausdruck, der kommt häufig vor in diesem Buch. Und er meint in diesem Zusammenhang, dass Gottes starke und helfende Hand hier eingegriffen hat. Das heißt, Nehemia stellt sich auf der einen Seite Gott zur Verfügung, hält sich aber gleichzeitig auch zurück. Es ist also offensichtlich Gottes Sache, wann er eingreift und wann nicht. Er bittet Gott es darum, zu tun, lässt es aber dann auch wieder los und überlässt die weitere Entwicklung Gott. Es kommt also offensichtlich nicht so auf uns an, sondern auf Gott. Ihm obliegt die weitere Entwicklung. Und das führt uns zum letzten kurzen Punkt: Leben mit Risiko und was der Gewinn dabei ist. Jetzt sitzt du vielleicht hier und denkst dir, alles schön und gut, toller Perspektivwechsel und ja, mir fällt tatsächlich auch irgendwie was ein, was ich ändern oder ansprechen könnte, weil sich sonst da irgendwie niemand traut, aber das ist mit einem Risiko verbunden. Das kostet mich was. Und da gebe ich euch erstmal recht, ja, das kostet euch tatsächlich was. Aber das ist eben nur der erste Schritt. Vielleicht hilft es uns, wenn wir hier nochmal auf Nehemia schauen. Ihn hat es ja auch was gekostet. Wie schon gesagt, er hätte auch zum Tode verurteilt werden können, weil er so offen seine Gefühle gezeigt hat. Und das ist nur ein Beispiel. Wenn wir weiter durch die Geschichte gehen und unseren Blick sozusagen auch als Christen zu Jesus wenden, dann ist es kein Vergleich zu dem, was Jesus riskiert hat für uns. Er hat alles für uns riskiert. Er hat sich dahin gegeben. Er hat es riskiert, enttäuscht und verraten und verlassen zu werden. Und wenn wir das verstehen und annehmen können, dann wird das Risiko vielleicht kleiner, vielleicht kalkulierbarer. Ich kann das Risiko eingehen, ich kann es wagen. Denn ich bin immer noch sicher in seinen Armen, auch wenn ich verletzt werde, auch wenn ich Verluste erleide. Wir können vielleicht eine Freundschaft verlieren oder den Job, aber er hat sein Leben für uns verloren, damit wir immer noch gehalten sind. Es ist also immer noch nicht das Ende, auch wenn es sich manchmal so danach anfühlt. Das heißt, auch wenn uns der Boden unter den Füßen weggerissen wird, sind wir doch immer noch in seiner Hand. Er hat alles dafür getan, dass dem so ist und dass das so bleibt. Nehemia war ein Mann, so wie du und ich, könnte man sagen, der einfach mit einer Last und Sorge auf dem Herzen losgeht und einen echten Unterschied macht, weil wie wir dann weiter sehen werden im Verlauf der Geschichte, schafft er es, die Mauer tatsächlich aufzubauen. Und ich denke, wenn uns bewusst wird, dass wir in unserer momentanen Situation eigentlich optimal dastehen, optimale Bedingungen haben, das Gefühl haben, am richtigen Platz zu sein, dann können wir doch auch dort alles einsetzen, was wir haben und vielleicht einen Unterschied setzen. Und das kann wiederum andere befähigen, ähnlich zu handeln. Und ich möchte den dritten Punkt abschließen mit einem Ausschnitt aus einem Zeitungsartikel, den findet ihr abgedruckt auch in euren Programmheften vorne. Den könnt ihr gerne mitlesen. Das ist ein Zeitungsartikel aus der Zeit, auch hier, wie soll es anders sein? Und der Artikel ist von 2012, das ist also schon eine Weile her. Aber er hat mich so beeindruckt, dass ich ihn aufgehoben habe, er liegt jetzt ganz vergilbt bei mir zu Hause. Und ich musste in den letzten Jahren immer wieder an diese Geschichte zurückdenken, so nachhaltig hat sie mich begeistert. Und es geht dabei um einen Bauern in Afrika, in der Sahelzone, der Bäume pflanzt und damit gegen die schwere Hungersnot in der Region ankämpft. Und das Interessante ist, dass vor ihm schon ganz viele Entwicklungshelfer diese Region untersucht haben und versucht haben, da die Hungersnot irgendwie einzudämmen. Und dann kommt er, Yakuba, auf die Bühne und pflanzt einen Wald und macht damit die Böden fruchtbar und es kann Getreide angebaut werden und der Hunger geht tatsächlich ein Stück zurück. Und ich möchte euch das gerne vorlesen. Der beste Beweis für Yakubas Können aber ist sein Wald. 30 Hektar ehemals totes Land, 42 Fußballfelder, auf denen 60 verschiedene Bäume und Sträucher wachsen. Die größte Artenvielfalt in diesem Teil der Sahelzone. Vor 10 Jahren kamen Landvermesser aus Uhuhagiuaha und schlugen Grundsteine in Yakubas Boden. Sie begannen, Yakubas Bäume zu fällen und Häuser zu bauen, wo Yakubas Hirse wächst. Er klagte nicht. Er rechnete nicht auf. Er tat das, was er immer getan hat, wenn das Leben sich ihm entgegenstellte. Er fing wieder von vorne an. Wanderte mit seiner Hacke ein Stück weiter, dorthin, wo niemand war und niemand sein wollte. Hackte neue Löcher. Kleine für die Hirse, große für die Bäume und ganz große für die 100 Affenbrotbäume. Jakuba sagte zu seinen Söhnen, wenn sie kommen und meinen Wald fällen, setzen wir einen neuen Wald. Er wird den Wald nicht mehr wachsen sehen. Er wird die Früchte nicht mehr ernten. Aber er wird wissen, niemand hat ihn besiegt. Die Natur nicht und schon gar nicht die Menschen. Und ich finde, dieses Beispiel, das zeigt so schön, wie ein Mann einen riesigen Unterschied setzen kann in einer bestimmten Situation mit diesen Umständen und mit diesen Bedingungen. Und er hat sie einfach angenommen und hat gehandelt. Und nach diesem Artikel dachte ich dann, also ehrlich Leute, wenn es darum geht, eine Hacke in die Hand zu nehmen, dann kann eigentlich jeder was tun, weil jeder hat irgendwas, was er beitragen kann. Und dieser Jakuba, der hatte keine Bildung, geschweige denn irgendeine Ausbildung. Aber er stand einfach am richtigen Platz. Er war dort und er wusste, er kann was tun. Und das, was er tat, das war total normal. Denn er hat einfach Löcher in den Boden gehackt. Und diese Tat ist dann zu etwas Außergewöhnlichem geworden. Und er wusste auch, der Moment wird kommen und die erste Pflanze wird aus dem Boden sprießen. Aber er konnte auch damit leben, dass das nicht heute und nicht morgen passiert und dass er vielleicht die Früchte nie mehr sehen und nie mehr ernten wird. Aber es ist eben auch durch diesen einen Menschen eine riesige Veränderung geschehen, denn die Hungersnot ging, wie gesagt, ein Stück weit zurück und es war auch risikoreich, aber am Ende hat der Mann gewonnen. Und alle diese Beispiele von Nehemia über Jesus zu Jakuba, die können uns vielleicht helfen zu sehen, dass eben mehr möglich ist. Besonders und vielleicht gerade dann, wenn das Leben so gewöhnlich scheint. Dass Gott uns gerade hier gebrauchen möchte und wir selbst Teil von etwas Außergewöhnlichem werden können. Amen.